in der Breite kann deswegen die Diagnostik und die Initial-Awareness nicht von nephrologischen, diabetologischen Kolleginnen und Kollegen kommen, sondern muss natürlich im hausärztlichen Bereich angesiedelt werden. Und dort müssen wir oder sollten wir promoten, dass es Sinn macht, hier im Window of Opportunity zu sein und noch die Erkrankung beeinflussen können.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie, dem Podcast rund um spannende Themen aus der Welt der Diabetologie. Mein Name ist Günter Nuber, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland.
Und ich bin Nicole Finkenauer, Redakteurin der Diabetes-Zeitung und Podcasterin. Heute nehmen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit nach Leipzig, zumindest gedanklich.
Denn unser heutiger Gast ist Professor Dr. Thomas Ebert. Er ist Internist, Diabetologe und einer der beiden Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Niere der Deutschen Diabetesgesellschaft. Außerdem forscht und arbeitet er am Universitätsklinikum in Leipzig und wurde 2024 mit dem Young Investigator Award ausgezeichnet. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Ebert.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich natürlich auch, dass Sie da sind und starte dann gleich mal mit der ersten Frage. Herr Professor Ebert, Sie sind ja Leipzig treu geblieben mit Abstechern nach Tennessee und Stockholm. Was haben Sie denn von Ihren internationalen Stationen mitgebracht, was Sie heute noch in Ihrer Arbeit inspiriert?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, Auslandsaufenthalte sind generell immer Horizont erweitern. Völlig egal, welche Disziplin man hat, in welcher Sparte man arbeitet. Einfach, weil man dort erlebt, wie andere Menschen, wie andere Arbeitsgruppen an wissenschaftliche Probleme rangehen und wie sie versuchen, diese wissenschaftlichen Probleme zu lösen. Und ich für mich hatte immer entschieden, dass ich aus einer endokrinologisch-diabetologischen Arbeitsgruppe immer in eine rein nephrologische Arbeitsgruppe wechseln möchte. Und deswegen war ich für eine kurze Zeit einmal in Nashville an einer Nierenabteilung dort in der Vanderbilt University. Und dann war ich für 3 Jahre als Postdoc am Karolinska-Institut, aber eben nicht in der Diabetes-Gruppe, sondern in der Nephrologie-Gruppe, weil ich im Prinzip immer diese Schnittstelle Diabetes und Niere aus der anderen Sicht wissenschaftlich sehen wollte. Und ich habe da aus meiner Sicht viele nephrologische Perspektiven mitgebracht, die mir natürlich im Alltag jetzt als Endokrinologe, Diabetologe sehr helfen.
Sie sagten es ja eben schon auch, Ihr wissenschaftlicher Fokus liegt auf den mikrovaskulären Komplikationen des Diabetes auch und also zum Beispiel Nierenerkrankungen, Retinopathie, Polyneuropathie. Was packt Sie denn so konkret an dem Thema?
Ich habe eigentlich die Faszination für diese Themen entwickelt während meiner medizinischen Doktorarbeit, hier auch in Leipzig. Ich habe in Leipzig Medizin studiert. Und bei meinem Doktorvater und kontinuierlichen Mentor, Herrn Matthias Fassauer, der jetzt in Gießen tätig ist, habe ich dort meine Doktorarbeit begonnen an einer Studie oder zu einer Studie mit Menschen mit Typ-2-Diabetes an der Dialyse. Und dort habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass das wirklich die aus meiner Sicht vulnerabelste Patientinnen- und Patientengruppe ist, die ich so kenne. Das heißt, die haben eine unglaublich hohe Morbidität, leider auch Mortalität, aber natürlich insbesondere eine unglaublich eingeschränkte Lebensqualität. Und da habe ich zum ersten Mal die Faszination, wenn man das vielleicht so sagen darf, festgestellt, die ich an diesem Thema empfinde, bis heute.
Jetzt sind Sie ja auch einer der Sprecher der AG Diabetes und Niere der DDG und das ist ja eine sehr aktive AG, hat man jetzt auch wieder gesehen beim Diabeteskongress, es werden ja eigene Preise und Förderungen auch verliehen. Was ist denn das Besondere aus Ihrer Sicht an dieser Arbeitsgemeinschaft und woran arbeiten Sie aktuell besonders intensiv?
Ja, also letztendlich die beiden Nieren sind ja einigermaßen kleine Organe, die man als Metaboliker, und ich würde mich als Metaboliker bezeichnen, ja manchmal vergisst, als relevante Organe zu bezeichnen. Aber sie entscheiden eben über Morbidität, Mortalität und Lebensqualität ganz entscheidend und sie haben ganz systemische Wirkungen im gesamten Körper. Und eine der Hauptaufgaben der AG Diabetes und Niere von Frau Professorin Martina Guthoff und mir ist aus meiner Sicht, dieses Organ in die Metabolik reinzuholen. Das heißt, dass wir dieses Organ nicht vergessen. Wir vergessen es manchmal in der Diagnostik, in der Routinediagnostik. Wir vergessen aber manchmal auch die Relevanz dieses Organes. Und ich glaube, die Hauptaufgabe ist, an diese Relevanz zu erinnern und zu appellieren, dass es wichtig ist. Und natürlich versuchen wir das über verschiedene Art und Weise. Und Sie haben schon angesprochen, wir haben den glücklichen Zustand, dass wir über verschiedene Sponsoren dankenswerterweise zwei Preise ausloben können. Einmal einen Posterpreis, einmal einen Projektpreis, mit dem wir letztendlich auch junge Kolleginnen und Kollegen für dieses Thema begeistern möchten, weil es ja schon so ein bisschen komisch erscheint. Ja, die fummeln da so ein bisschen im Urin rum. Was ist denn daran jetzt faszinierend, wenn ich jetzt junger Assistent oder junge Assistentin wäre? Da ist doch viel cooler, wenn ich irgendwie einen Herzinfarkt verhindere. Das kann man schon nachvollziehen, aber zum Beispiel das Thema Urindiagnostik ist ein hochspannendes, hochtechnisiertes Thema und aus meiner Sicht praktisch ganz einfach zu tun. Und hier können wir einen riesen Benefit erreichen. Und das ist eine dieser Hauptaufgaben der AG Diabetes und Niere, diese Awareness zu erhöhen und Begeisterung zu schaffen, auch für die zukünftigen Generationen.
Nun ist es ja so, wenn es nicht so ist, werden Sie mich gleich korrigieren, rund 40% der Menschen mit Typ-2-Diabetes entwickeln im Laufe ihrer Erkrankung einen Nierenschaden oder eine Nierenerkrankung. Das ist natürlich eine enorm hohe Zahl und Sie sagten eben schon, die Faszination an der Urindiagnostik, wo muss die denn stattfinden, um so viele Menschen zu erreichen?
Absolut, also die Zahlen sind leider weiterhin in ähnlichen Kategorien. Es kommt immer darauf an, welche Kohorte man nimmt, um diese Zahlen abzuschätzen. Aber leider sehen wir bei wirklich einer großen Anzahl an Menschen mit Typ-2-Diabetes, dass irgendwann eine chronische Niereninsuffizienz oder eine Nierenkrankheit entsteht. Und in der Breite kann deswegen die Diagnostik und die Initial-Awareness nicht von nephrologischen, diabetologischen Kolleginnen und Kollegen kommen, sondern muss natürlich im hausärztlichen Bereich angesiedelt werden. Und dort müssen wir oder sollten wir promoten, dass es Sinn macht, nicht nur sich die GFR anzuschauen im Blut, in der Routineblutentnahme für das DMP, sondern eben auch die Urindiagnostik, weil die Blutwerte erst spät im Laufe der Erkrankung ansteigen und der Urin uns die Möglichkeit gibt, frühzeitig hier im Window of Opportunity zu sein und noch die Erkrankung beeinflussen können. Wir sehen leider auch klinisch bei uns auf Station oftmals Patientinnen und Patienten, die kommen mit einer präterminalen bis terminalen Niereninsuffizienz und die haben noch nie was von irgendwelchen neuen Medikamenten gehört in Bezug auf Niere. Und das gilt es zu verhindern und das ist, denke ich, eine der Hauptaufgaben der AG Diabetes und Nieren.
Sie haben ja eben schon die GFR erwähnt und dann ist ja noch ein wichtiger Parameter die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat und welche Rolle diese beiden Werte bei der Früherkennung spielen.
Absolut, ja. Also letztendlich die GFR ist eine Art Funktionsparameter. Also ich nenne es immer als PS-Zahl der Niere. Also je mehr PS mein Motor hat, desto besser ist es. Hingegen die Albuminausscheidung im Urin, die ist ein Schädigungsmarker. Das heißt, je mehr ich davon habe, desto mehr strukturelle Schäden habe ich schon. Und ich kann noch einen eingedrückten Kotflügel haben, also schon einen Schaden haben an meiner Niere, aber die PS-Zahl bleibt trotzdem gleich. Und das ist das Hauptproblem. Das heißt, das Auto fährt trotzdem noch, aber ich habe schon einen Schaden, den ich eigentlich beheben müsste. Und auch wenn dieses Beispiel vielleicht ein bisschen platt klingt, ist es, denke ich, so auch im klinischen Kontext. Das heißt, die UACR, nämlich die Albuminausscheidung im Urin, so wie wir sie heute messen müssen, ist ein früher Marker für einen Nierenschaden, dann, wenn ich noch etwas machen kann. Und die glomeruläre Filtrationsrate, also die PS-Zahl der Niere, die sinkt standardmäßig erst im weiteren Verlauf der Erkrankung ab. Da ist aber schon häufig das Kind zumindest halb im Brunnen gefallen. Und deswegen müssen wir natürlich versuchen, die Leute früh zu identifizieren. Und dafür gibt es, wie gesagt, zwei verschiedene diagnostische Möglichkeiten. Einmal die GFR aus dem Blut gemessen, das heißt einmal Blut abnehmen, Kreatinin bestimmen und dann rechnet das Labor uns diesen Wert automatisch aus, diese PS-Zahl. Und als Frühmarker ist eben das Urin-Albumin-Kreatinin-Verhältnis wichtig im Urin. Warum? Zwei Werte. Ich brauche immer Urin-Albumin und ich brauche das Kreatinin im Urin. Und ich muss beide ins Verhältnis setzen. Und es liegt daran, weil wir diese Urindiagnostik ja heutzutage nicht mehr aus Sammelurin machen, aus 24 Stunden Sammelurin, sondern aus dem Spoturin. Das macht es gerade für die niederländischen Kollegen viel, viel, viel einfacher, die Menschen einfach bei der Blutentnahme auf die Toilette zu schicken und nochmal Urin zu bekommen. Und die Möglichkeit der Spoturin-Testung ist erst dann möglich, wenn ich auf Urin-Kreatinin adjustiere. Und das stößt oftmals auf Nachfragen. Das heißt, darf ich kurz erläutern, warum das so ist, warum wir das adjustieren müssen. Und das liegt natürlich daran, dass wir unsere Albumin-Konzentration im Urin selber beeinflussen können. Wenn wir nämlich direkt vor dem Diabetologie-Termin uns noch einen halben Liter oder einen halben Liter Wasser infundieren, indem wir das Wasser trinken davor, dann verdünne ich natürlich meine Albuminkonzentration in meiner Harnblase runter künstlich. Das heißt, ich messe dort falsch niedrige Werte. Und im Unterschied daran, wenn ich im Prinzip nach der Arbeit ausgetrocknet direkt in die Praxis hetze und dort mein Albumin im Urin bestimme, dann ist das ein ganz konzentrierter Urin. Das heißt, das Albumin ist sehr, sehr hoch. Und deswegen muss ich irgendwie auf diese Trinkmenge, auf meinen Flüssigkeitshaushalt adjustieren. Und das kann ich am besten mit dem Urinkreatinin. Das ist ein Wert, der ganz kontinuierlich in den Urin freigesetzt wird. Diese Konzentration von Kreatinin kann man also gut vorhersagen. Und wenn ich einen konzentrierten Urin habe, habe ich deswegen auch relativ viel Urinkreatinin. Und wenn ich einen ganz verdünnten Urin habe, dann verdünne ich mir mein Urinkreatinin runter und kann deswegen, wenn ich das ins Verhältnis setze, eine sehr, sehr gute Aussage treffen und brauche keinen 24-Stunden-Sammelbecher, der dann zu Hause umfällt und dann wird er vergessen und dann so die üblichen Probleme, die wir natürlich stationär weiterhin haben mit Sammelurin. Also ich appelliere, UACR und GFR, beide Marker bestimmen, denn sie kennzeichnen unterschiedliche Sachen und sie sind sehr, sehr einfach zu bestimmen.
Das war ein kleiner Exkurs, aber sehr wichtig natürlich. Nun ist es ja so, dass die chronische Nierenerkrankung oder CKD mittlerweile mitunter als Volkskrankheit tituliert wird. Das begegnet uns im Medizinjournalismus immer häufiger, auch von der DGFN und von der Sprecherin der DGFN zum Beispiel, Frau Professor Weinmann-Menke. Können Sie das denn bestätigen, dass das auch in Ihrem Berufsalltag eine solche große Rolle spielt? Und wie viele Menschen haben denn nach Ihrer Einschätzung beides, Diabetes mellitus und auch eine chronische Nierenerkrankung?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie relevant ist denn das Problem wirklich? Oder diskutieren wir einfach nur so ein bisschen umherum? Aber ich hatte die Möglichkeit, einen deutschen Datensatz auswerten zu dürfen oder mit daran teilzunehmen an der Auswertung von Krankenkassendaten, einem großen Datensatz in Deutschland aus dem Jahr 2023. Und dort haben wir gesehen, dass die Prävalenz an Menschen mit chronischer Nierenkrankheit in Deutschland bei circa 4,2 Millionen ist. Die Hälfte davon hat einen Diabetes Typ 2, die andere Hälfte hat keinen Typ 2 Diabetes. Das heißt, das ist ungefähr pari pari. Und die große Frage ist, stimmt diese Zahl? Sie stimmt höchstwahrscheinlich bei weitem nicht, denn wir wissen aus den Schätzern, dass wir eigentlich 10 Millionen Menschen haben müssten, die eine chronische Niereninsuffizienz haben in Deutschland. Also ungefähr 11% der Bevölkerung in Deutschland sollten eine chronische Nierenkrankheit haben, aber die Krankenkasse weiß von weniger als die Hälfte dieser Menschen Bescheid. Und das liegt natürlich nicht an der Krankenkasse, sondern das liegt leider an unserer Diagnoserate, an unserer Kodierrate. Das heißt, wir verpassen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit mehr als die Hälfte aller Menschen mit chronischer Nierenkrankheit. Und wie gesagt, 11% scheinen eine chronische Nierenkrankheit zu haben. Circa die Hälfte davon Diabetes, die andere Hälfte nicht Diabetes.
Also ist die Dunkelziffer hier noch höher als beim unentdeckten Diabetes, ne?
Leider, ne?
Jetzt gab es ja in den letzten Jahren auch bei den medikamentösen Therapien große Fortschritte. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was man zum Beispiel über SGLT2-Hämmer, über Finerenon und Co. wissen sollte? Und dann natürlich noch ganz wichtige Frage, was ist eigentlich mit den GLP-1-Rezeptoragonisten, wenn es darum geht, einen weiteren Verlust der Nierenfunktion zu verhindern?
Ganz, ganz wichtige Frage. Wir leben wirklich gerade in einer goldenen Ära, was die Nephrologie im Kontext des Diabetes betrifft. Das heißt, wir haben in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren 3 neue Klassen an Medikamenten gesehen, für die wir plötzlich Nieren-Outcome-Studien haben. Das heißt, wir wissen eigentlich aus den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, dass wir die RAS-Hämmer haben, die uns das Risiko für einen Progress der Niereninsuffizienz reduzieren können. Ganz wichtig, es geht immer nur um das Risiko für einen Progress. Diese Medikamente können nicht die Niere wieder juvenil machen. oder uns alle wieder jugendlich schön machen, das schafft es nicht. Es geht um den Progress hinauszögern. Und da haben wir in den letzten 5 bis 10 Jahren Daten zu SGLT2-Hemmern gesehen, zu Finerenon und zu Semaglutid. Und das sind exakt diese Medikamentenklassen, die Sie angesprochen haben. Also SGLT2-Hemmer sind überzeugend und ganz, ganz klar dargestellt, dass für die beiden in Deutschland verfügbaren Medikamente, Dapagliflozin und Empagliflozin, wir hier ganz, ganz klar renale Vorteile haben, wenn wir das ansetzen bei Menschen mit Nierenkrankheit. Als zweites, die nicht-steroidalen Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, also im Prinzip die Evolutionsstufe vom Spironolacton. Und hier gibt es ein einziges Medikament aktuell nur, das Finerenon. Und auch das Finerenon erzeugt uns einen Vorteil in Bezug auf den Progress der Nierenkrankheit bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, ist deswegen zugelassen. Und ganz neu aus dem Jahr 2024, die sogenannte Flow-Studie zu dem Incretin-Mimetikum oder zu dem GLP-1-Rezeptoragonisten Semaglutid in der Diabetes-Dosis. Und auch hier konnte ganz klar gezeigt werden, dass Semaglutid 1,0 Milligramm den Progress der chronischen Nierenkrankheit aufhalten kann bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Das heißt, wir haben wirklich jetzt 4 Bausteine der medizinischen Therapie für Menschen mit Typ-2-Diabetes und Nierenkrankheit, die wir nutzen können, sollten, / müssen.
Werbung. Boehringer Ingelheim, ein Unternehmen mit Herz in Deutschland. Als Familienunternehmen verfolgen wir seit 1885 eine langfristige Perspektive und bekennen uns klar zum Standort Deutschland. Dabei fühlen wir uns Ihnen in besonderer Weise verbunden. Gestalten Sie gemeinsam mit uns eine Zukunft, in der Ihre PatientInnen mit kardiorenal-metabolischen Erkrankungen eine bessere Perspektive haben.
Jetzt gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die CKD-Progression zu verlangsamen, an die man denken könnte. Also zum Beispiel die Ernährung könnte ja auch eine Rolle spielen. Was weiß man dann da zum Beispiel über die ideale Eiweißmenge, die man täglich zu sich nehmen sollte? Gibt es da schon Evidenz für eine Empfehlung vielleicht sogar?
Aus einer früheren Zeit oder aus den vergangenen Jahren stammend, ohne die aktuellen Medikamente zu sehen. Das heißt, dort werden Proteinkonzentrationen, die man zu sich nehmen kann, evaluiert und verglichen mit Kontrollgruppen, die weniger oder mehr Eiweiß zu sich nehmen. Letztendlich, wenn man Meta-Analysen dazu fährt und analysiert, zeigen sich die Ergebnisse sehr, sehr uneinheitlich. Aus meiner Sicht bleibt es bei dem Mittelweg, nicht zu wenig, nicht zu viel Eiweiß zu essen. Wenn man die genauen Effekte, die allesamt aus der vormedikamentösen Ära stammen, sich anschauen, so gibt es hier eine hohe Schwankbreite. Das heißt, die Evidenz dieser Empfehlung bezüglich Proteinaufnahme ist aus meiner klinischen Sicht einigermaßen gering. Nichtsdestotrotz sollte man gerade in den höheren Niereninsuffizienzstadien darauf achten, dass man eine ausreichende Eiweißmenge zu sich nimmt, aber natürlich auch nicht das Gegenteil macht und irgendwie Hochproteinshakes trinkt bei völlig nierengesunden Menschen. Das kann natürlich auch das Risiko für eine Nierenkrankheit erhöhen. Die aus meiner Sicht fast noch wichtigeren Dinge sind aber natürlich andere Ernährungsaspekte, wie zum Beispiel Salzkonsum. Salzkonsum hat natürlich jetzt einige Wirkungen auf die Niere, aber natürlich insbesondere für das Herz-Kreislauf-Risiko der Menschen mit Nierenkrankheit, die ja schon ein unglaublich hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Events haben. Das heißt, ich sollte also die Ernährungsempfehlungen bezüglich des Salzkonsums unbedingt ernst nehmen, insbesondere damit ich die Komplikationen reduzieren kann. Und dann der Gewichtskontext in Bezug auf chronische Nierenkrankheit ist ebenfalls wichtig, denn die Adipositas ist unabhängig vom Zucker, unabhängig vom Bluthochdruck und aufgrund dieser anderen Sekundäreffekte, ist völlig unabhängig von diesen Sekundäreffekten, ebenfalls mit einem Progress der Niereninsuffizienz assoziiert. Und wenn man eine Gewichtsnormalisierung erreichen kann, sinkt auch das Risiko für eine Nierenkrankheit für Menschen mit Typ-2-Diabetes, aber auch für Menschen ohne Typ-2-Diabetes. Das heißt, die allgemeinen gesunden Ernährungsempfehlungen sind in vielerlei Hinsicht ganz, ganz relevant für Menschen auch mit chronischer Nierenkrankheit.
Und wie viele Menschen mit Diabetes sind denn eigentlich an der Dialyse, Herr Professor Ebert? Und wie viele werden denn jährlich transplantiert? Gibt es denn dazu Zahlen? Weiß man da genaueres? Vielleicht sollte ich eher sagen, wie wenige werden denn jährlich transplantiert?
Ganz, ganz wichtige Frage. Und Nierentransplantationen werden ja getrackt in Deutschland und da sind ungefähr 2000 Nierentransplantationen im Jahr 2024 zu verzeichnen. Ein kleinerer Teil davon Lebendorganspende, der größere Teil ist die Todspende oder die Postmortem-Spende. Und diese Zahlen reichen natürlich bei weitem nicht aus, denn wir haben viele, viele Menschen mit einer terminalen Niereninsuffizienz, mit einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz. Und was die Zahlen für Deutschland betrifft, so ist es aufgrund unserer Struktur im Land mit den vielen Krankenkassen, mit den vielen Registern, aber einem fehlenden nationalen Register einigermaßen schwer abzuschätzen. Aber Kollegin aus Düsseldorf haben diese Frage mal analysiert, wie viele Menschen sind denn im Jahr 2010 bis 2016 an die Dialyse gekommen? Und da haben sie so einen gemischten Krankenkassendatensatz analysiert, also die Krankenkassen, die bereit waren, da irgendwas zu teilen. Das waren 27 Millionen Menschen, für die repräsentativ waren. Und dort waren im Jahr 2016 10.000 Menschen neu an die Dialyse gekommen. Das heißt pro Jahr ungefähr 10.000 neue Fälle. Und das ist natürlich, wenn man die Transplantzahlen sieht, massiv zu niedrig. Das heißt, wir haben nur 20% der Leute, die neu an die Dialyse kommen, die dann ein Organ bekommen. Und für die anderen 80% ist natürlich die Konsequenz, es gibt kein Organ und diese Menschen haben kontinuierlich dann das riesenhaft hohe Risiko, an Herz-Kreislauf-Events zu leiden und zu versterben leider.
Und wie viele der Menschen, die an die Dialyse kommen oder die transplantiert werden, auch haben einen Diabetes?
Das ist leider ein recht hoher Anteil. Das heißt, die Diabetologie stellt also wirklich hier eine relevante Schlüsseldisziplin dar. Und bei terminal niereninsuffizienten Menschen, wir gehen aktuell davon aus, dass ungefähr 60% aller Menschen, die neu an die Dialyse kommen, einen Diabetes haben. Natürlich sind ja nicht alles Menschen mit Typ-2-Diabetes, gibt auch Typ-1-Diabetes, aber 60% aller neuen Dialysefälle. Da ist zumindest ein Diabetes im Hintergrund.
Ja, angesichts dieser Zahlen ist es ja umso wichtiger, dass die AG Diabetes und Niere sich für die Weiterbildung und auch für die Nachwuchsförderung einsetzt. Vielleicht können Sie noch mal konkret sagen, wie Sie junge Kolleginnen und Kollegen für das Thema begeistern. Sie haben ja schon gesagt, das ist gar nicht so einfach.
Absolut, weil natürlich das Thema Diabetes allgemein spannend ist. Das heißt, da gibt es viele Spielwiesen, an denen sich junge Kolleginnen und Kollegen austoben können. Herzkreislauf, Leber, Füße etc. Und die Niere, die so ein bisschen versteckt liegt, das man auch nicht offensichtlich sieht, wenn eigentlich nur an dem Urin, was ja auch nicht das sympathischste Medium ist, kann da so ein bisschen leicht ins Hintertreffen geraten. Aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir die größten Innovationen in der Diabetologie und Komplikationen eigentlich gerade in der Nephrologie haben. Das heißt, hier passiert am meisten und wird auch in den nächsten Jahren am meisten passieren. Mit dieser Tatsache, dass wir eine Niere adressieren können und systematische Effekte erzielen können, da hoffen wir, dass wir viele Leute begeistern können. Wir versuchen, das zu promoten über diese Wissenschaftspreise, über Projektpreise, über Posterpreise. Wir haben junge Kolleginnen und Kollegen bei uns in der AG Diabetes und Niere auch im Beirat mit drin. Das heißt, sie sind jetzt im Prinzip nicht einfach nur stupide Mitglieder und geben ihre Unterschrift da bei den Sitzungen ab. Das heißt, ich kann alle Kolleginnen und Kollegen einladen, bei uns mitzumachen, mitzuarbeiten und mitzuwirken. Das heißt, hier können wir wirklich was erreichen. Wir veranstalten Symposien auf jeder Herbsttagung, auf jeder Frühjahrstagung. Wir hoffen, 2 Symposien pro Tagung zu machen. Wir veranstalten Workshops auf den Tagungen. Wir arbeiten natürlich auch mit der DGFN, also mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie zusammen und wollen dort ein gemeinsames Symposium auch auf der DGFN-Tagung, die ja im Oktober jedes Jahr ist und hoffen, dass wir möglichst viele junge Kollegen erreichen können aus dem ärztlichen Kreis. Aber natürlich wollen wir auch als AG Diabetes und Niere in der Diabetesberatung aktiv sein, weil das sind ja die Kolleginnen und Kollegen, die an der Front wirklich die harte tagtägliche Arbeit machen. Und auch die müssen natürlich von der Relevanz dieses Organs wissen, des Organs Niere. Das heißt, wir wollen hier ein Curriculum erstellen, was wir auch in die Ausbildung für Diabetesberaterinnen und Berater vielleicht integrieren könnten.
Das war ja quasi eine kleine Werbeeinblendung für Ihre Arbeitsgemeinschaft. Was muss man tun, wenn ich mich jetzt interessiere? Muss man sich einschreiben? Schreibt man eine Mail an den Vorstand, an Sie zum Beispiel und an Ihre Mitstreiterin?
Ja, das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste. Und auf der Homepage der Deutschen Diabetesgesellschaft haben wir eine eigene Unterseite. Dort ist das Antragsformular drin. Dort sind einige andere Informationen enthalten. Dort wird auch auf die Preise verwiesen, die jetzt zum Ende November, also immer in der Herbstzeit, ausgeschrieben werden. Das heißt, ich kann alle ermutigen, bewerben sich um die Preise. Das Geld liegt bei mir und ansonsten vertrinke ich das Geld. Nein, das mache ich natürlich nicht.
Dann kommen wir aus Wiesbaden dann aber nach Leipzig zu einem kleinen Stammtisch. Wir nehmen das natürlich in die Shownotes, dass man sich direkt an Sie wenden kann.
Genau, und wir haben ja jetzt gelernt, dass nicht nur Blut ein ganz besonderer Saft ist, sondern eben auch Urin. Gibt es denn trotzdem einen Mythos rund um die diabetische Nierenerkrankung, der sich hartnäckig hält, vielleicht auch in der Diabetologie selbst?
Naja, ich glaube, Mythos oder nicht Mythos, ich glaube, das klassische Bild, Urin ist eklig, das müssen wir wandeln. Das heißt, das muss sich verändern und dieser Mythos, Urin ist igittigit, das will keiner bei uns machen in der Ambulanz, im Labor. Dieser Mythos, dass Urin ein schlechtes Medium ist, ein ungünstiges Medium, dieser Mythos, der muss sich ändern. Das resultiert natürlich noch daraus aus der 24-Stunden-Sammelurinzeit. Weil dort haben die Leute ihr 24-Stunden-Sammelurin mitgebracht, der halt 24 Stunden alt war. Und der war dann im saure Gurkenglas und nicht immer nur in den medizinisch dafür hergestellten Plastikbehältern. Und ich denke, der Urin, der Spoturin ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Urindiagnostik zu standardisieren und den Menschen was Gutes zu tun und diesen Ekelfaktor aus dieser Zeit, aus den 90er, 80er Jahren zu beenden.
Jetzt erinnere ich mich auch an unsere letzte gemeinsame Podcast-Aufnahme. Durch Ihre bildliche Sprache hier, saure Gurkenglas etc., Sie waren ja zu Gast bei Medizin trifft Zahnmedizin, auch aus unserem Hause. Und da sprachen Sie ja mit Zahnmedizinexperten über das Älterwerden und wie sich das vielleicht auch im Mund abzeichnet. Nehmen wir natürlich auch in die Shownotes, kann man gerne mal reinhören. War ein Genuss, diese Aufnahme mit ihm.
Und letztendlich ist natürlich das ein weiteres mikrovaskuläres Organ. Das darf man nie vergessen. Es ist nicht nur das Auge, der Nerv und die Niere, die Schaden nimmt, sondern es sind natürlich systemische Effekte am Herzen mikrovaskulär, im Mundbereich, das heißt im Zahnbereich. Das heißt, wir haben mikrovaskuläre Effekte im gesamten Körper und das wird oftmals vergessen.
Wir stellen natürlich immer mal eine dumme Frage unseren Gästen, so auch heute.
Dumme Frage.
Frage an Sie, Herr Professor Ebert, macht Kaffee, wenn Sie jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen könnten, ich habe eine Tasse natürlich bei mir, macht Kaffee eigentlich die Nieren wach oder nur unseren Geist?
Bei mir klappt das mit dem Dosis-Wirkungskurve, das heißt, mein Geist geht erst nach 5 Tassen an und deswegen Geist würde ich bestätigen, Dosis-Wirkungsprinzip und da gibt es auch gewisse Resistenzen. Was die Flüssigkeit und Nierenhaushalt betrifft, macht Koffein höchstwahrscheinlich nicht viel. Da ist eher die Flüssigkeit relevant und hier kann man da appellieren, dass wir eine ausreichende Flüssigkeitseinfuhr gewährleisten sollten. Ausreichend heißt aber wirklich ausreichend. Das heißt, es bringt weder was 2,5 Liter zu trinken, noch bringt es was 250 Milliliter am Tag zu trinken. Das heißt, das Optimum scheint wirklich so ungefähr 1,5 Liter Flüssigkeitsmenge zu sein. Und das ist einigermaßen gleich, was das für eine Flüssigkeitsmenge ist. In Bezug auf Nephrologie, in Bezug auf den Energiegehalt ist natürlich überhaupt nicht gleich, was man trinkt. Da ist ein himmelschreiender Unterschied, ob man Wasser oder Tee trinkt oder Energydrinks. Also ich appelliere an Teetrinker.
Ja, also ich stelle fest, dass es jetzt hier sehr, sehr viel um verschiedene Flüssigkeiten gegangen ist in unserem Gespräch. Und zum guten Schluss dürfen Sie jetzt in maximal 30 Sekunden einen Wunsch oder eine Vision für die Zukunft der Diabetologie formulieren. Natürlich gern auch speziell für Ihren eigenen Bereich. Welchen Wunsch haben Sie da?
Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch mit Diabetes kontinuierlich auf Nierenprobleme untersucht wird und bei einem Nachweis eines Nierenschadens, zum Beispiel im Urin, dass dieser Mensch dann einer medizinischen Therapie zugeführt werden kann. Und ich hoffe insbesondere, dass dies für alle Menschen mit Diabetes bald möglich ist. Aktuell ist die Vielzahl an Medikamenten ja nur für Menschen mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Das heißt, meine große Hoffnung für die Zukunft wäre, dass wir auch Studien haben, die zum Beispiel bei Menschen mit Typ-1-Diabetes verschiedene Substanzen untersuchen.
Herr Professor Ebert, das war wie zu erwarten ein sehr wichtiger und aber auch sehr launiger, gut gelaunter Einblick von Ihnen in die Welt zwischen Diabetologie und Nephrologie. Vielen Dank Ihnen für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für Ihre Expertise.
Danke Ihnen. Bis bald.
Und wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg und vielleicht hören wir ja bald wieder von neuen Projekten aus Leipzig.
Das war O-Ton Diabetologie, heute zum spannenden Einblick in eine Welt zwischen Diabetologie und Nephrologie. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke an unser großes Team, wie immer im Hintergrund und hinter den Kulissen. Bis zur nächsten Folge.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.